Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Matrosen, Frösche, Dosen, alle waren sie heute im Kölner Karneval unterwegs. Allein das Dreigestirn musste passen. Der Prinz ist positiv getestet. Karneval bei Inzidenz 228. Vor diesem folkloristischen Hintergrund befassen auch wir uns heute mit der Session. Was muss passieren, damit die Pandemielage nicht schon vor Rosenmontag vollends eskaliert? Oder anders gefragt, wie lässt sich die vierte Welle brechen? Mein Name ist Christiane Knoll, herzlich willkommen. 21 Namen stehen auf der langen Liste der Unterzeichner eines Strategiepapiers, das heute veröffentlicht wurde. Sandra Ziesek, Armin Nasehi, Leif Erik Sander, Barbara Preinsack. Sie sind Vertreter und Vertreterinnen mit breiter Expertise von Medizin über Soziologie bis zur Politikwissenschaft. Was sie versucht haben, ist eine Empfehlung. Die Corona-Inzidenzen entwickeln sich rasant und wer gedacht hat, das würde diesen ganz bestimmt letzten Winter der Pandemie schon noch alles gut gehen, der muss gerade umdenken. Die Intensivstationen füllen sich, OPs werden bereits verschoben. 2G oder 3G, wer darf, getestet, geimpft, genesen, wohin, das war Teil der Debatte heute im Bundestag. Im Strategiepapier heißt es dagegen, das wird nicht reichen. Mitunterzeichnerin ist die Göttinger Physikerin Viola Priesemann vom Max-Planck-Institut für Dynamik und Selbstorganisation und mit ihr habe ich vor der Sendung gesprochen. Meine erste Frage war, Impfen und Boostern wären ein Ausweg, aber für die aktuelle Dynamik kommt das wohl zu spät.
Zu spät ist vielleicht ein ganz typisches Motto dieser Pandemie. Das Gute ist, viele Menschen sind geimpft. Und wir haben die Möglichkeit, eine Boosterimpfung zu nutzen. In Israel haben sich 50% der Menschen boostern lassen. Und dieser Boosterschutz hat dort die Wirkung gegen Übertragung und gegen einen schweren Verlauf beides nochmal um einen Faktor 10 erhöht. Das heißt, das ist nochmal besser als die zweite Impfung. Und insofern bin ich ganz optimistisch, dass wir das im Prinzip zügig hinbekommen. Wie schnell können wir das hinbekommen? Nun, im letzten Frühjahr oder Sommer haben wir bis zu 7% der Menschen am Tag geimpft. Wenn wir 7% hinbekommen, dann haben wir nach 7 Wochen diese 50% etwa erreicht.
Ja, aber bis dahin sind die Zahlen wahrscheinlich in den Himmel gestiegen. Das Boostern und das Impfen wird uns kurzfristig erstmal nicht helfen.
Genau, das ist aber auf jeden Fall die langfristige Strategie. Zur Überbrückung wird es Maßnahmen brauchen, das ist ja auch klar, das ist in der öffentlichen Debatte klar. Dort haben wir angeschaut, was die verschiedenen Maßnahmen bringen können. In unserer Stellungnahme beschreiben wir die Wirksamkeit der einzelnen Maßnahmen. Es ist natürlich Güterabwägung der Politik, was man macht oder nicht. Nach dem Impfen und Boostern ist es ganz arg wichtig zu betonen, dass die Aha-Maßnahmen wirken. Und sie wirken natürlich so gut, wie sie umgesetzt werden. Eine Maske wirkt eben auch genauso gut, wie sie aufgesetzt wird. Danach kommt diese Aspekte wie Kontaktbeschränkungen, Testen, 2G, 3G und möglicherweise auch einen Notschutzschalter, falls die Intensivstationen derart überlastet sind, dass wir die Situation nicht mehr akzeptieren können.
Damit haben Sie jetzt schon ein paar Maßnahmen genannt, die im Widerspruch zur politischen Debatte stehen. Lassen Sie uns mal die einzelnen Punkte durchgehen. Was heute Vormittag im Bundestag beraten wurde, ist vor allem 2G und 3G. Also es geht darum, wer darf sich versammeln, wer darf wen treffen. Wie sehen Sie das? Wird man mit 2G und 3G diesen riesigen Anstieg irgendwie bremsen können?
2G und 3G alleine werden das wahrscheinlich nicht stoppen. Wir brauchen auf jeden Fall Aha-Maßnahmen. Wir wissen auf jeden Fall, dass Menschen sich auch freiwillig einschränken. Es gibt ganz viele Maßnahmen, die man an die Hand nehmen sollte, bevor man auch nur darüber nachdenkt, die Schulen zu schließen. Das geht da um Homeoffice, es geht um Testen, es geht darum, auch nochmal nach wie vor, ich komme da immer wieder drauf zurück, das Impfen und das Boostern voranzubringen. Das Boostern ist ja etwas, wo wir nicht wie beim Impfen 6 Wochen oder 8 Wochen warten müssen, bis auch die zweite Impfung gewirkt hat. Das wirkt ja wesentlich schneller. Insofern bin ich optimistisch, dass wir jetzt, wenn wir das Boostern schnell hinbekommen, mit gewissen Maßnahmen die Zeit bis dahin überbrücken können.
Warum haben Sie sich eigentlich zusammengetan mit all den anderen Experten, um dieses Papier auszuarbeiten? Die Maßnahmen liegen ja schon lange auf dem Tisch. Die Politik ist am Beraten. Ging es darum, dass Sie das Gefühl hatten, da wird nicht genug bedacht, da wird nicht langfristig genug gearbeitet, da werden die falschen Maßnahmen eingesetzt? Was war Ihre Motivation?
Meine Motivation war vor allen Dingen die folgende. Es gibt ja viele WissenschaftlerInnen, die in der Politikberatung aktiv sind. Diese Gespräche finden dann häufig, sage ich mal, per Zoom oder WebEx oder so statt. Und die Informationen, die dort ausgetauscht werden, das sind genau dieselben Informationen, die einzelne Personen wie Christian Drosten oder auch ich dann auch in der Öffentlichkeit ansprechen. Aber wir sprechen ja immer als Einzelpersonen. Was wir wollten, ist genau das Wissen, was wir auch an die Politik weitergeben, einmal aufzuschreiben, damit jede Person dazu ganz einfach Zugang hat. Mir ist es wahnsinnig wichtig, dass wir transparent sind. Und das ist unglaublich viel Arbeit für uns gewesen, das nicht nur einfach mündlich zu erzählen, sondern jetzt hier auch so in die Diskussion einzubringen. Wir wissen, dass das möglicherweise einen gewissen Impact hat, dass es möglicherweise missverstanden wird. Uns war es aber wichtig, hier den Stand des Wissens, den wir haben, aufzuschreiben. Und dann sowohl für die Bevölkerung, aber auch für Ministerien und andere zur Verfügung zu stellen, dass sie das jederzeit nachlesen können. Und nicht nur die wenigen Personen, die in den Gesprächsrunden drin sind, da Zugriff zu haben.
Sie sprechen Themen an, die in der Politik eigentlich überhaupt nicht mehr in Betracht gezogen werden. Es taucht bei Ihnen zum Beispiel der Shutdown auf, und zwar ein Kurzzeit-Shutdown. Kann man sich im Moment nicht vorstellen, dass das noch kommt? Also explizit ist in den Vorschlägen der Ampelkoalition auch davon die Rede, dass Maßnahmen ausgeschlossen werden. Und dazu gehört eben auch der flächendeckende Lockdown. Das ist dann eben so, das steht dann eben so nebeneinander.
Wir sind eine Gruppe von Epidemiologinnen, Virologinnen und noch vielen weiteren Experten und Expertinnen. Juristen waren in der Gruppe nicht dabei. Das heißt, wir haben uns erstmal angeschaut, wie wirksam wäre eine Maßnahme. Ob die dann rechtlich oder politisch umgesetzt wird, das ist nicht unsere Aufgabe. Wir wollen aufzeigen, was die Wirksamkeit dieser Maßnahmen wäre. Und um zu diesem Notschutzschalter zu kommen, das haben wir viel diskutiert, ob wir es reinnehmen oder nicht. Wir wollen darauf nicht reduziert werden. Wir sagen ganz klar, wenn wir eine Verzweiflungssituation haben, wenn wir echt nicht wissen, wie weiter, bevor man in irgendeiner Form auch nur drüber nachdenkt, die Schulen zu schließen, sollte man, wenn überhaupt, in dieser Verzweiflungssituation alles zumachen. Und zwar ist es da extrem wichtig, wieder zu betonen, wenn man alles so weit wie möglich, also natürlich wieder so weit wie möglich zumacht, ist der Effekt ungleich größer, als wenn man nur einen halbherzigen Notschutzschalter macht. Und das ist das, was wir ja im letzten Jahr gemacht haben. Wir haben immer so wenig wie möglich gemacht, um irgendwie an der Grenze der Intensivstation lang zu eiern. Was hat das gebracht? Wir haben über Monate voll Intensivstationen gehabt. Wir hatten dann auch noch die Alpha-Variante, was echt ungünstig war. Aber wir hatten halt über Monate volle Intensivstationen ohne irgendeine langfristige Lösung. Und genau das ist etwas, was, glaube ich, niemand von uns möchte. Wir wollen alle nicht mehr über Covid sprechen. Wir wollen alle unsere Freiheiten an sich haben. Und die Frage ist eben, was tut man für den Fall, dass man über andere Maßnahmen die Pandemie nicht in den Griff bekommt? Wir haben auch explizit gesagt, die Politik soll sich über einen solchen Mechanismus Gedanken machen, wie und ob sie den umsetzen möchte. Es ist schlecht, komplett unvorbereitet in Situationen zu gehen. Wir können nicht mit Sicherheit ausschließen, dass es nochmal eine Variante gibt, wo so etwas gebraucht wird. Wir sollten uns jetzt über Gedanken machen, wie wir damit in Zukunft umgehen. Wir halten es für recht unwahrscheinlich, dass das gebraucht wird. Wir halten es wirklich für unwahrscheinlich. Das liegt daran, dass wir ja dieses sehr mächtige Werkzeug der Impfung haben. Aber falls er gebraucht ist, wäre es wesentlich besser, wenn wir jetzt darüber diskutieren und nicht erst, wenn es zu spät ist.
Sagt Dr. Viola Priesemann vom Max-Planck-Institut für Dynamik und Selbstorganisation in Göttingen, die heute zusammen mit 20 anderen Experten und Expertinnen ein Strategiepapier zum Brechen der Winterwelle veröffentlicht hat. Ab nächster Woche soll es wieder Gratistests für alle geben. Doch jüngst hat es eine Studie des Paul-Ehrlich-Instituts die Hoffnung auf die Wirksamkeit dieser Maßnahmen etwas getrübt. Jeder fünfte Antigen-Schnelltest erfüllte da noch nicht einmal die Mindestanforderungen. Man fragt sich, wer hat diese Tests eigentlich zugelassen? Zugeschaltet ist jetzt mein Kollege Piotr Heller. Piotr, fangen wir mit dem Befund des PAI an. Wie schlecht musste ein Test denn sein, damit er durchfiel?
Ja, eigentlich gelten da, wie du gesagt hast, Mindestkriterien. Und ein ganz wichtiges ist, wenn man 100 Infizierte testet, dann muss der Test bei mindestens 80 die Infektion erkennen. Und dass jetzt mindestens ein Fünftel von den 122 untersuchten Tests das nicht schafft, das bedeutet, viel zu viele infizierte Personen bekommen praktisch grünes Licht, um in ein Altenheim zu gehen oder so. Und ich kann auch noch sagen, manche der Tests in der Untersuchung sind knapp gescheitert und andere wirklich krachend. Die haben praktisch überhaupt keine Infektion erkennen können.
Warum sind solche Tests dann überhaupt auf dem Markt?
So ein Test braucht eine europäische CE-Kennzeichnung. Und dafür überprüft der Hersteller selbst, ob sein Test die Mindestkriterien erfüllt. Das wird nicht von unabhängiger Stelle gemacht. Man vertraut einfach den Angaben der Hersteller.
Kann man denn jetzt zumindest sagen, welche Tests gut funktionieren und welche nicht?
Das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, BfArM, führt eine Liste mit Schnelltests. Und bei den Selbsttests für zu Hause ist das so ähnlich. Auf dieser Liste sind gut 560 Tests drauf, die es in Deutschland zu kaufen gibt. Das Paul-Ehrlich-Institut untersucht die jetzt sukzessive. Bei insgesamt 309, also das ist aktuell die Hälfte aller, hat das Paul-Ehrlich-Institut das inzwischen getan und die für gut befunden. Und wenn ein Test durchfällt, wie jetzt die aus der jüngsten Untersuchung, dann fliegt er auch von der Liste.
Und darf dann auch nicht mehr verkauft werden?
Doch, der darf noch verkauft werden, weil er immer noch die CE-Kennzeichnung trägt. Die Liste des Paul-Ehrlich-Instituts hat zumindest einen gewissen Effekt. Sie ist nämlich die Grundlage dafür, dass der Test laut Testverordnung abgerechnet werden darf. Sobald ein Test von der Liste fliegt, haben also etwa die Testzentren kein Interesse mehr daran, ihn anzuschaffen. Und weil die sich monatsweise eindecken sollen, bedeutet das, dass man davon ausgehen kann, dass ein Test, der von der Liste fliegt, noch etwa einen Monat in Deutschland verwendet wird und dann langsam nicht mehr. Und hat sich jetzt jemand aber privat eingedeckt mit solchen Tests, dann betrifft ihn das ja gar nicht und der wiegt sich vielleicht tatsächlich in falscher Sicherheit.
Kann man denn einschätzen, wie groß der Anteil solcher schlechten Tests auf dem Markt im Moment ist?
Das ist genau der Knackpunkt, das kann man nicht sagen. Die ganze Liste ist unvollständig, sie bildet nur einen Teil aller verfügbaren Tests ab. Ich habe beim BfArM und beim Bundesgesundheitsministerium nachgefragt, welchen Anteil der verfügbaren Tests bildet die Liste denn ab? Und die Antwort lautet, das wissen sie nicht, sie haben keine Marktübersicht. Und sie wissen übrigens auch nicht, wie viele unabhängig überprüfte Tests im Umlauf sind und wie viele, wo man sich immer noch auf die Herstellerangaben verlässt. Im Klartext heißt das, es scheint keiner zu wissen, wie viele mangelhafte Tests im Umlauf sind.
Kann man das denn nicht schätzen?
Man kann es mal so versuchen. Das BfArM teilt auf Anfrage mit, dass Stand gestern über die gesamte Zeit insgesamt 66 Tests von der Liste geflogen sind. Demgegenüber stehen jetzt 309, die überprüft und für gut befunden wurden. Und wenn man jetzt mal nur auf diese Zahlen schaut, könnte man schlussfolgern, bislang war wohl jeder sechste Test auf dem Markt mangelhaft.
Was passiert jetzt mit diesen Ergebnissen? Oder anders gefragt, wie lange wird es denn dauern, bis sich irgendwas ändert?
Das Paul-Ehrlich-Institut will jetzt sukzessive alle Tests auf der Liste prüfen, teilt aber keinen Zeitplan mit und erst im nächsten Mai tritt dann eine neue EU-Verordnung in Kraft, laut der eine unabhängige Stelle die Zuverlässigkeit der Tests vor der Markteinführung beurteilen muss.
Ja, dann ist möglicherweise die Pandemie dann auch vorbei. Wir reden ja die ganze Zeit über Antigen-Schnelltests, wo also praktisch auf einem Teststreifen eine Reaktion mit bestimmten Teilen des Virus stattfindet. Genauer sind aber die PCR-Schnelltests. Besteht da noch eine Hoffnung vor Ende der Pandemie, dass Sie das Problem besser angehen könnten?
Nein, das Problem ist, dass die tatsächlich zwar etwas genauer sind, aber 20 bis 30 Mal teurer.
Warum ist das so?
Da gibt es eine Erklärung dafür, die habe ich von Christian Frese, der forscht am Fraunhofer-Institut für Mikrotechnik und Mikrosysteme an genau diesen Dingen. Und er erklärt es so, für so einen PCR-Schnelltest muss man erstmal eine Maschine kaufen, die ihn auswertet. Und man braucht dann spezielle Kartuschen, da kommt die Probe rein, da sind die nötigen Chemikalien drin und die steckt man in die Maschine. Und das Problem ist, bislang funktionieren die Maschinen nur mit den Kartuschen der Maschinenvertreiber. Da gibt es also kaum Spielraum für Preissenkungen. Und ein entscheidender Schritt, das zu schaffen, wäre, offene Maschinen zu bauen, sagt er. Maschinen, die mit Kartuschen verschiedener Hersteller arbeiten können. Und genau daran arbeitet sein Institut derzeit.
Piotr Heller war das über mangelhafte Antigen-Schnelltests, für die der Bund inzwischen deutlich über 1 Milliarde Euro ausgegeben hat. Gönnen wir uns vor dem Endspurt bei den Klimaverhandlungen in Glasgow noch etwas Abstand. Menschen mussten schon oft mit dramatischen Veränderungen im Klima und damit in ihrer Umwelt zurechtkommen. Was hatten sie dabei für eine Wahl? Volkert Wildermuth mit 2 Beispielen aus Asiens Steinzeit.
Vor 14.000 Jahren waren die Sommermonate in der Region um den sibirischen Baikalsee deutlich wärmer als in Europa heute. Das zeigen Pollenanalysen von Forschern des Deutschen Archäologischen Institutes. Auch die Archäologin Maike Wagner forscht dort.
Das kann sich keiner vorstellen, ist aber so. Zweitens haben sie auch festgestellt, die Winter waren trocken. Das heißt, die Steppe blieb offen und damit konnten Weidetiere und deren Jäger auch im Winter recht gut überleben.
Es gab reichlich Wild, das die Menschen der Kitoi-Kultur jagen konnten. Vor 12.000 Jahren wurde es wärmer und feuchter. Weiter im Norden schmolz das Eis. Im Sommer blockierten Sümpfe die Wanderwege der Mammuts und in den immer feuchteren Wintern verschwand das Gras unter dicken Schneeschichten.
Anscheinend war es etwa vor 7.000 Jahren dann letztendlich vorbei. Das heißt, die letzten eiszeitlichen Jäger, die wir mit der Kitoi-Kultur in Sibirien erfassen, konnten dann nicht mehr so weitermachen, weil einfach zu viel Schnee im Winter alles abdeckte, Weidetiere verschwanden und damit mussten auch sie das Gebiet verlassen. Und deshalb sehen wir danach sowas wie einen archäologischen Abbruch.
Über 600 Jahre blieb die Baikalsee-Region fast menschenleer. Einige Gruppen wanderten wohl weiter in eine Gegend, die heute die nördlichste Insel Japans ist. Damals war Hokkaido noch Teil des Festlands. Dort gab es zwar eine ähnliche Entwicklung, aber mit ganz anderem Ausgang. Als die Mammuts verschwanden, gelang es den Menschen von Hokkaido, die Lachsgründe zu erschließen.
Bis heute warten Bären und Menschen auf Hokkaido auf die Ankunft der Lachse im Herbst. Und das ist am Ende der Eiszeit bereits nachzuweisen, dass das da genauso funktioniert hat und die Menschen da angefangen haben, sich zum Beispiel auf Lachsernte einzustellen.
Ernte ist hier das Stichwort. Die Menschen in Hokkaido stellten sich nicht einfach mit Angeln an den Fluss. Sie errichteten Fischzäune und Reusen, mit denen sich der Lachs in großen Mengen fast schon industriell fangen ließ. Der Herbst muss eine Zeit des Überflusses gewesen sein. Aber zur Basis für eine ganze Kultur konnte er nur werden, weil die Menschen Wege fanden, den kurzzeitigen Nahrungsreichtum für die mageren Wintermonate zu konservieren.
Ja, das ist das Spannende daran. Momentan gehen wir davon aus, dass sie genau dafür eben auch Keramikgefäße überhaupt erfunden haben. Also zwischen 16.000 und 14.000 Jahren vor heute tauchen die ersten gebrannten Keramikgefäße auf, zunächst nur an wenigen Plätzen. Deshalb denken wir, sie sind möglicherweise rituell gebunden, zum Beispiel an eine Feier zur Wiederkehr der Lachse im Herbst.
Nach und nach aber wurden die Lachse in großem Stil in den Keramikgefäßen ausgekocht. Das zeigen Spuren von Fischöl, die sich in den jahrtausendealten Scherben aus Hokkaido noch heute nachweisen lassen.
Wie sie es genau gemacht haben, wissen wir noch gar nicht. Dass sie massiv, also industriell, Lachse konserviert haben, davon kann man ausgehen, denn die Gemeinschaften haben darauf überlebt, auf diesen Ressourcen. Und das ist ein Phänomen, was lange unterschätzt wurde, weil es eine Tradition ist, die praktisch 10.000 Jahre lang auf Hokkaido bis vor wenigen Jahrhunderten weitergeführt wurde und die ganze Gesellschaften getragen hat.
Die Jomon-Kultur entstand auf Hokkaido vor rund 14.000 Jahren und ist bis ungefähr 2.300 Jahre vor unserer Zeit nachzuweisen. Ein unglaublicher Zeitraum. Der Klimawandel am Ende der Eiszeit stellte die steinzeitlichen Gesellschaften vor große Herausforderungen. In Sibirien konnten sich die Menschen nicht halten. Auf Hokkaido dagegen gelang es der Jomon-Kultur dank ihres Erfindungsreichtums sogar aufzublühen. Die Lösungen von damals lassen sich nicht einfach auf heute übertragen. Aber für Maike Wagner enthalten sie doch eine wichtige Botschaft.
Gesellschaften können sich entwickeln, können Innovationskraft hervorbringen auf der Grundlage der systematischen, klugen und erfahrenen Nutzung nur von natürlichen Ressourcen.
Hier geht es weiter mit den Meldungen und Magdalena Schmude.
Matthias Maurer ist auf dem Weg zur Internationalen Raumstation. Um kurz nach 3 Uhr heute Nacht hob der ESA-Astronaut zusammen mit 3 US-amerikanischen Astronauten an Bord einer Dragon-Raumkapsel des Raumfahrtunternehmens SpaceX vom Kennedy Space Center in Florida ab. Inzwischen hat die Kapsel die Erdumlaufbahn erreicht und soll nach etwa 22 Stunden Flugzeit an der ISS andocken. Der Start war zuvor mehrfach verschoben worden. Zuerst war das Wetter zu schlecht, dann gab es kleinere gesundheitliche Probleme bei einem Mitglied der Crew. In den kommenden 6 Monaten soll der Materialwissenschaftler Maurer auf der ISS mehr als 100 wissenschaftliche Experimente durchführen. Jedes Jahr gibt es in europäischen Städten etwa 114.000 vermeidbare Todesfälle durch Luftverschmutzung. Zu diesem Schluss kommen Wissenschaftler des Barcelona Institute for Global Health im Fachjournal The Lancet Planetary Health. Durch konsequente Einhaltung der Grenzwerte der Weltgesundheitsorganisation WHO für Stickoxide und Feinstaub ließen sich die Todeszahlen deutlich senken, schreiben die Gesundheitsexperten. Die WHO-Grenzwerte liegen jeweils deutlich niedriger als die von der Europäischen Union vorgeschriebenen Werte für die Luftqualität. Laut der WHO wurden die Grenzwerte im Jahr 2015 in über 99% aller 1000 untersuchten europäischen Städte überschritten. Am stärksten betroffen waren dabei Madrid, Paris, Barcelona oder Turin. Hier ließen sich auch entsprechend viele Todesfälle vermeiden. Emojis zu verstehen kostet Zeit, denn unser Gehirn muss einen Umweg nehmen, um die Bedeutung der kleinen Bilder zu erkennen. Das zeigt eine Studie eines Forschungsteams der Ruhr-Universität Bochum. Die Wissenschaftlerinnen ließen Testpersonen verschiedene Sätze lesen und maßen die Lesedauer. Ein Teil der Sätze enthielt keine Emojis, bei den anderen waren einzelne Wörter durch die Bildchen ersetzt. Bei Sätzen ohne Emojis ging das Lesen schneller als bei Sätzen mit. Entsprach das Emoji nicht exakt dem gemeinten Wort, dauerte es noch etwas länger. Das zeigt, dass die Bedeutung der Bilder in 2 Schritten erfasst wird, so die Erklärung der Wissenschaftler. Unser Gehirn interpretiert zuerst das Bild und schließt dann auf das Wort zurück, was eben mehr Zeit kostet. Die Studie ist in der Fachzeitschrift Computers in Human Behavior erschienen. Palmöl fördert das Wachstum von Tumormetastasen in Mäusen. Spanische Wissenschaftler setzten entsprechende Haut- und Mundtumorzellen 4 Tage lang verschiedenen Fettsäuren aus. Palmitinsäure aus Palmöl und Ölsäure und Linolsäure, die in anderen Pflanzenölen vorkommen. Dann übertrugen die Forscher die Zellen in Tumore in den jeweiligen Geweben von Mäusen, die alle gleich ernährt wurden. Die Läsionen mit den Zellen, die zuvor mit Palmitinsäure gefüttert worden waren, wuchsen besonders stark. Bei den Wucherungen, die die mit Öl und Linolsäure gefütterten Zellen enthielten, konnten die Wissenschaftler keinen derartigen Effekt beobachten, wie sie im Fachmagazin Nature berichten. Eine neue Weltkarte zeigt, wo Küstengewässer besonders stark von Siedlungsabwässern verschmutzt sind. Mit dem Abwasser gelangen vor allem große Mengen Stickstoff in die Meere, was die betroffenen Ökosysteme beeinflusst. Außerdem werden verschiedene Krankheitserreger eingetragen. Das berichten Forschende aus Kalifornien im Fachmagazin PLOS ONE. Ihre Analyse ergab, dass auf diesem Weg weltweit pro Jahr etwa 6,2 Millionen Tonnen Stickstoff in die Küstengewässer gelangen. Das entspricht etwa 40% dessen, was von landwirtschaftlichen Abwässern insgesamt in die Küstengebiete eingetragen wird.
Sternzeit, 11. November. Die geschmolzene Galaxie im chemischen Ofen. Zu den schönsten Objekten im Kosmos gehört der Galaxienhaufen Gell-Class 02-2058-S. Dort führt eine Ansammlung von Galaxien in etwa 4 Milliarden Lichtjahren Entfernung zu einer besonders eindrucksvollen Gravitationslinse. Rechts der beigefarbenen Galaxie im Zentrum des Haufens leuchtet eine etwas verzerrte orange-rötliche Galaxie mit hellen Knoten und bläulichen Spiralarmen. Auf der linken Seite windet sich ein langer orange-rötlicher Bogen, der ebenfalls viele Strukturen und bläuliche Sternansammlungen zeigt. Tatsächlich sind die verzerrte Spirale und der lange Bogen Bilder desselben Objekts, das in 9 Milliarden Lichtjahren Abstand genau hinter der Galaxie im Vordergrund liegt. Diese lenkt mit ihrer Anziehungskraft, ihrer Gravitation, das Licht der fernen Spiralgalaxie ab. Dieser Gravitationslinseneffekt, wie Fachleute sagen, ist eine Folge der allgemeinen Relativitätstheorie. Wenn die Objekte fast exakt auf einer Linie liegen, kommt es zu langen Bögen und manchmal sogar kompletten Kreisen, die die Linse umgeben. Das Team, das dieses Objekt mit dem Hubble-Weltraumteleskop beobachtet hat, spricht vom geschmolzenen Ring. Das passt, denn diese Gravitationslinse befindet sich im Sternbild Chemischer Ofen am Himmel der Südhalbkugel. Das kosmische Schauspiel ist nicht nur betörend schön. Die Astronomen freuen sich über die verstärkten und vergrößerten Bilder der fernen Galaxie, weil sie dort nun Details beobachten können, die mit Hubble allein nie zu sehen gewesen wären.
Um die Steuerschätzung geht es gleich bei Wirtschaft und Gesellschaft. Und ich verabschiede mich. Mein Name ist Christiane Knoll. Danke fürs Zuhören.